And here we are, exclusive from the heart of the action, where the thrill of collecting never ends. This is your Tagashaw of sports cards, folks. Dive in for daily updates, jaw-dropping pulls, and the latest trends in our hobby we love. Ready to kick off? Let's dive into the action, folks. It's game time. And here is your host, Marcus, a.k.a. Graded Moments.
Einen wunderschönen Mittwoch, muss man sagen, an dieser außergewöhnlichen Folge. Wir sind heute etwas einsam. Noch.
Wir sind einsam. Gleich sind wir nicht mehr einsam, aber wir nehmen jetzt quasi auf für nächste Woche Mittwoch. Also wir reisen quasi heute in die Zukunft und können euch schon erzählen, was ihr für News haben werdet. Sehr wild. Ich hatte auf jeden Fall gerade richtig Stress an der Edeka-Kasse, weil wir haben ja heute eine kleine Geburtstagsfeier, an der du ja kommen wirst. Das war ja für viele Leute, es wurden ja Wetten abgeschlossen. Oh. Sebi Card Madness hat die Card Madness Namensrechte dagegen gesetzt. Nein, Spaß. Da Sebi die Folgen eh immer mit einem halben Jahr Verzögerung hört, kann ich bis dahin mir noch ein anderes Land aussuchen, in dem ich dann Kartenmessen mache. Auf jeden Fall kommst du. Mega geil. Freuen wir uns sehr. Und dafür habe ich eingekauft. Und ich habe natürlich als guter Gastgeber, mache ich heute Abend einen Wassermelonen-Feta-Salat. Ja? Oh. Weil wir sind ja mediterran unterwegs. Und habe dann so eine Wassermelone gekauft. Und das hat aber wohl die Waage des Kassensystems an die Grenzen geführt. Und dann standen wir 20 Minuten an der Kasse und die haben nicht den Kartenbezahlvorgang-Modus reinbekommen. Und dann habe ich dann nach 20 Minuten mal angeregt, sollen wir vielleicht mal an so eine Self-Checkout-Kasse gehen? Die Melone kostet 10 Euro. Wir haben 80 Euro auf der Uhr. Dann könnten wir die ja 8-mal da drüber schieben. Gut, zahle ich vielleicht 2 Euro mehr, aber ich könnte ja dann raus. Und dann der Typ dann so, nein, das geht aber nicht. Ich so, warum geht das denn nicht? Sie haben ja keine 8 Wassermelonen. Sie haben ja nur eine. Ich so, okay. Dann lassen wir es sein. Blöde Idee von mir. Und dann stand ich dann noch 10 Minuten lang rum und jetzt bin ich aber zu Hause. Bezahlt.
Ja. Träumchen. Auf jeden Fall freue ich mich sehr auf später. Ich hoffe übrigens auch an der Stelle auch nochmal herzlichen Glückwunsch nachträglich. Hattest du denn einen schönen Geburtstag am Mittwoch?
Ja, mega. Also erstmal vielen, vielen Dank für die wirklich sehr, sehr vielen Nachrichten. Sei es in der Gruppe per DM über Instagram. Das war wirklich verrückt. Hatte Jahre, da hatte ich Geburtstag, da hat mir meine Frau gratuliert, mein Vater erst um 10 Uhr abends und mein Bruder am nächsten Morgen. So hat sich jetzt geändert übers letzte Jahr. Also war sehr, sehr schön. Hat mir Freude bereitet, dass so viele Leute an einen gedacht haben. Auch viele Leute, die, mit denen man auch gar nicht so schreibt oder die in der WhatsApp-Gruppe sind, aber die wohl den Podcast dann gehört haben. Also uns hören dann doch Leute, positiv. Und war schön, war abends ein Weinchen trinken, vielleicht auch ein, zwei zu viel. Und deswegen machen wir heute die Rentnernummer ein bisschen entspannter.
Ja, ja.
Also Melonensalat.
Genau, heute, ich glaube, genau, du bist später im Store bei Kiki. Gibt es eine Runde Kuchen aus, wie sie es im Alter gehört, dass man einfach Kuchen ausgibt in dem Alter. Und abends treffen wir uns, freue ich mich sehr. Und dann fahren wir noch zusammen in Urlaub. Also wird sehr, sehr schön die nächsten Tage. Aber aus dem Grund, da wir eben nächste Woche nicht da sind, hatten wir es ja letzte Woche schon angekündigt, nehmen wir heute an einem Samstag, Stand heute 25.07. für den kommenden Dienstag oder Mittwoch auf. Und dementsprechend, was jetzt die nächsten Tage passiert, habt ihr vielleicht dann erst nächste Woche auf dem Schirm. Beziehungsweise haben wir uns vorgenommen, in Holland vielleicht eine Das Hobby-Podcast-Folge aufzunehmen. Genau. Wenn es da irgendwas Spektakuläres ist, nehmen wir es da vielleicht noch mit rein.
Und wenn wir beide im Bademoden da sind, können wir noch anderen Content aufnehmen.
So nämlich. Das war eigentlich der Plan, ja.
Das war der Plan. Richtig, genau.
Also demnächst auch auf anderen Kanälen.
Auf anderen Plattformen. Damit wir endlich auch mal richtig Geld verdienen mit der ganzen Social Media Nummer oder was langen.
Ja. Genau, deswegen heute so ein bisschen, ich sag mal, kalt, weil keiner so im Chat so ein bisschen was dazu schreiben kann. Es lebt ja eigentlich das Format mit eurer Interaktion im Chat. Deswegen labern wir euch heute einfach zu mit unserer Meinung und freuen uns aber auf eure Kommentare. Es wird es aber diesmal tatsächlich ausschließlich nur in Anführungszeichen als Podcast geben. Das heißt, nächste Woche dann wieder ganz normal live YouTube, Twitch und bockt mit am Start. Wir haben aber, das kann man schon mal verraten, wir haben es letzte Woche schon mal angeteasert, heute verraten wir ein bisschen mehr. Es steht 5 Jahre Das Hobby Podcast an, hatten wir letzte Woche gesagt. Und dafür haben wir uns 2-3 Sachen schon mal ausgedacht. Vielleicht fallen uns noch ein paar Sachen mehr ein. Aber eine Sache ist auf jeden Fall, wo wir den Aufruf starten wollen würden, dass ihr uns nennt. Da hatten wir, glaube ich, letzte Woche schon mal den ersten Aufruf gemacht. Heute noch mal intensiver. Nennt uns einen Gast, den wir unbedingt einladen sollten zu unserer Jubiläumsfolge. Also gibt es ja jemand, sollte halbwegs realistisch sein. Ja, ich habe eben Tom Brady, glaube ich, ist schon gefallen und Dirk Nowitzki. Sagen wir mal so, ist für 10 Jahre das Hobby vielleicht das Ziel, aber für 5 Jahre ja. Irgendwie kann schon anspruchsvoll sein, muss nicht. Kann auch einfach ein Sammler sein, wo ihr sagt, der ist sensationell, super spannend, der kann quatschen. Schreibt uns das gerne.
Ich habe ein paar Ideen schon bekommen, dass wir mal wieder eine Folge mit Kiki machen. Mhm. Mit ihm hat's ja auch ein Stück weit bei euch, war ich ja nicht mit dabei, ja auch irgendwie auch angefangen. Das könnte so ein schöner Moment sein. Es wurden noch 1-2 Ex-DFB-Nationalspieler genannt, die Pokémon-Karten sammeln. Das hatte ich dann auch mal platziert bei jemandem, der einen guten Draht hat. Müssen wir mal schauen. Also es gab schon ein paar Ideen. Aber gerne weiterschicken und wir gucken, was dann möglich ist. Und wenn die Leute zu dem Jubiläum keine Zeit haben, kann es ja trotzdem eine Möglichkeit sein, dass wir mit denen danach mal sprechen. Was wir auch schon überlegt hatten, war mal mit einer internationalen Grading-Firma eine Folge
aufzunehmen. Ja.
Wird gearbeitet im Hintergrund, Leute.
Sehr stark gearbeitet. Also in einem Monat ist es soweit, Ende August feiert das Hobby 5 Jahre, wirklich sensationell, glaube ich, kann man schon durchaus sagen, freuen wir uns jedenfalls sehr. Und wir haben noch eine coole Idee, haben uns ehrlicherweise abgeguckt oder abgehört von einem anderen Podcast, der nichts mit Hobby zu tun hat, aber wir fanden die Idee ganz lustig. Da noch nicht so viel verraten, aber wenn es irgendeine Lieblingsfolge von euch gibt, aus diesen 5 Jahren, schreibt uns die gerne auch mal, die würden wir intensiver unter die Augen nehmen.
Es kann die schönste Folge sein, es kann aber auch die schlechteste Folge sein. Also ihr könnt da wirklich offen sein und dann wird es auch nochmal ein extra Format oder eine extra Folge dafür geben. Genau, und jetzt würde ich sagen, gehen wir rein mit den News. Ich glaube, wir haben 2 große News direkt zu Beginn, sehr, sehr tagesaktuell fairerweise. LeBron James geht zu den 76ers.
Ja, und ich habe sehr viel Hate wieder in diversen Chatnachrichten.
Wird jetzt dahin wechseln. Es gab ja auch Gerüchte, dass er zu den Heat zurückgehen wird. Da gab es ja auch irgendwie diesen Miniskandal mit dem YouTube-Social-Media-Manager, der irgendwie eine PK auf YouTube eingestellt hat. Und LeBron ist jetzt doch nicht zu denen gewechselt, wurde aber, als das feststand, davor trotzdem bereits entlassen, weil man gesagt hat, Junge, du hast hier irgendwie was geleakt, was auf der einen Seite nicht hätte geleakt werden dürfen, aber er kommt ja auch gar nicht zu uns. Auf jeden Fall könnt ihr euch jetzt auf LinkedIn bewerben als Head of YouTube und Social Media für die Miami Heat, falls ihr euch irgendwie beruflich umorientieren wollt. Da hat man sofort A und B gesagt. Aber LeBron James kriegt dann jetzt 76ers, Philadelphia, auch eine Top-Snow-Karte, die fairerweise sogar ganz geil aussieht. Wie ein großes Porträt hinten von dem etwas ergrauten LeBron, davor Action-Shot mit einem gefotoshoppten Trikot. Das sind ja so Sachen, die mag ich persönlich nicht so gerne, weil er wird das Trikot noch nicht angehabt haben. Aber mit seinem neuen Autogramm drauf, ist natürlich eine One-of-One. In seiner 24. Season könnt ihr dann bestellen und auf die One-of-One hoffen, wenn ihr LeBron-James-Fan seid.
Ja, also ich weiß, dass da unterschiedliche Meinungen sind. Lass uns das nicht zu sehr intensiv diskutieren, aber es gibt Leute, die feiern das, es gibt Leute, die finden es unnötig. Am Ende ist es natürlich LeBron, der die Entscheidung trifft. Was ich am spannendsten an der Sache finde, der Athletic, New York Times hat darüber berichtet, dass einfach Tops ins News-Business reingegangen ist und einfach den Trade mit als erstes unter Karte announced hat. Also quasi, wir haben es hier auf diesem Bericht von Athletic, es kam zeitgleich mit Shams Charania, das ist ja der durchaus ja. Die heißesten Infos ist, die kam zeitgleich um 11.30 Uhr, die Nachricht, wurde die announced. Tops hat auch um 11.30 Uhr, aber mit der Notification, die rausgehauen haben, waren die quasi mit teilweise die Ersten, die mit dieser Karte diesen Trade announced haben. Das ist einfach wild.
Ja, das zeigt ja einmal mehr, welche Durchdringungskraft Tops und Fanatics einfach auch in die Profiligen hat. Ich meine, dass LeBron einen super Draht zu Michael Rubin hat und Freund des Hauses, ist es, glaube ich, jetzt keine so große Überraschung mehr. Und 11.30 Uhr, ich meine, das sind halt Deadlines. Und dann ist einfach so, wenn die Deadline fällt, dann first come, first serve halt, ne? Und von daher, krass, mega, dass die da so nah dran sind, weil die müssen es ja schon deutlich länger wissen, weil das Kartendesign entwirfst du ja auch nicht mal eben in einer Minute. Ja. Wir sind ja kein deutscher Breaker, der so seinen Break bewirbt mit KI. Von daher muss ich ganz klar sagen, stark und starker Move auch von Tops, die wahrscheinlich mit diesem Post unfassbar viel Traffic erzeugt haben.
Ja, das ist fand ich sehr, sehr wild auf jeden Fall. Ich habe jetzt mal nebenbei gerade noch die Cardladder-Kurve aufgemacht. Da geht's ja seit einem Monat eigentlich konstant nach oben, was LeBron James Karten hat. Jetzt gerade den letzten Tag, also seit gestern, wo das announced ist, geht die Kurve, was die Sales Volume zumindest betrifft, auch nochmal sehr stark nach oben. Was denkst du, was hat das für Auswirkungen?
Gut, ich meine, bei den 76ers hat er nochmal eine sehr, sehr realistische Chance auf den Titel One. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum er da hingegangen ist. Das ist, glaube ich, das Team, was von der Breite, von der Tiefe her mit am besten besetzt ist. Unfassbare Talente da im Team, muss man, glaube ich, gar nicht drüber diskutieren. Mit den 76ers hat er die Chance auf den Titel One und hat aber auch die Chance, fairerweise jetzt in seinem Alter nicht mehr jede Minute spielen zu müssen, weil das Team ja schon sehr, sehr gut funktioniert. Ne? Das heißt, man kann ihn auch ein bisschen anders einsetzen. Ich glaube, bei den Lakers, jetzt hatet mich nicht, klar, da gibt's auch einen Doncic, aber er war da schon sehr oft auch in der Bringschuld. Also er musste da wirklich auch performen, so ein bisschen wie auch Wemby bei den Spurs. Ist halt, ich finde es interessant, also er hat es auf jeden Fall wahrscheinlich gegen Romantik und gegen Legacy ein Stück weit entschieden. Ich persönlich hätte ihn super gerne bei Miami gesehen oder bei Cleveland, das habe ich auch bei uns in die Gruppe ja reingeschrieben. Der Move ist halt für ihn ganz klar 2 Jahre, glaube ich, hat er Vertrag. Er will jetzt nochmal den Ring holen. Und ja, da muss man, glaube ich, einfach mal schauen, ob es halt was wird.
Ja, sind wir auf jeden Fall sehr gespannt, hat auf jeden Fall Auswirkungen, wie gesagt, mit der Nachricht, die Tops da auch noch mit gleichzeitig announced hat, mit der Karte, die natürlich am Start ist und seiner neuen Unterschrift, sehr, sehr spannend, das weiter zu beobachten.
Meine Frage an dich jetzt, ja? Wenn du jetzt LeBron James Karten sammeln würdest, weiß jetzt nicht, auf welcher Seite oder welchem Planwagen du sitzt, von welchem Team würdest du LeBron James sammeln oder Welches Trikot müsste er anhaben auf der Karte, dass du sie kaufen würdest?
Cavs, da habe ich die größten Erinnerungen tatsächlich.
Ich auch tatsächlich. Ich würde entweder Cavs oder Miami nehmen. Lakers tatsächlich, auch wenn er da jetzt natürlich super lang gespielt hat, habe ich gar keinen emotionalen Link zu.
Nee.
Ich weiß aber auch nicht, warum. Also ich kann es jetzt auch nicht erklären. So ein persönliches Bauchgefühl, ich würde den, glaube ich, eher mit dem Cavs Jersey sammeln.
Ja.
Weil es dann auch deutlich weniger Karten auch gibt, höhere Seltenheit und bla bla bla.
Ja, das auf jeden Fall. Gut, das zum Thema LeBron James. Jetzt haben wir 1-2 Themen von den Cardshows noch übersprungen. Die hole ich gerade noch mal kurz nach. Da warst du ruckzuck schon beim nächsten Thema. Wir hatten letzte Woche über diese Fanatics Fest ja ausführlich berichtet.
Ja.
Es sind so ein paar mehr Details noch mal bei Sports Collectors Daily zu den Maßnahmen, die Fanatics getroffen hat, von diesem Card Combine zum Beispiel rausgekommen. Fand ich ja sehr, sehr spannend, wo Fanatics einfach versucht, Leute, die auch fresh sind im Hobby, direkt einmal ins Hobby zu führen, Dinge zu erklären, logischerweise aber auch mit ins eigene Ökosystem zu bringen. Und da haben sie zum Beispiel Card Combine gehabt, wo die Besucher die Fanatics Collect App runtergeladen haben, haben Physical Pack gerippt und haben dann quasi mit dieser App gelernt, wie sie den Wert bestimmen können und haben dieses dann direkt in ihre Wallet reinpacken können. Das Spannende ist, logischerweise war auch die Intention, die Fanatics Collect App ein bisschen zu pushen. Laut AppBrain war das die App vorher auf Platz 94 im Google Play Store. Nach dem Fanatics Fest war sie auf 77 im Fanatics Play Store. Das ist jetzt kein kleiner Sprung in so einem Store, was Downloadzahlen betrifft, weil das logischerweise alles immer so ein bisschen gleichbleibend ist, mal mehr, mal weniger. Aber das ist schon ein großer Sprung da um knapp 20 Plätze nach oben. Also es hat, glaube ich, schon ein bisschen was bewirkt. Dann gab es noch den Tops FC Booth, Football Club Booth, wo Leute quasi anhand eines Packs Openings erkennen sollten, was ist eine Base Card, was ist eine Rookie Card, was ist eine Parallel Card und so weiter. Und basierend dessen haben sie dann Packs bekommen, konnten sie gewinnen und so weiter und so fort. Also wirklich auch so ein bisschen Gamification mit reingebracht. Das sind so ein paar Details, die wir da hier noch bekommen haben von Sports Collectors Daily. Die fand ich sehr, sehr spannend. sehr, sehr cool.
Ich finde es übrigens sehr, 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 sehr sympathisch. Es ist nur ein ganz kleines Detail, aber das Tops ist Footballland und nicht Soccer. Da haben sie direkt wieder ein paar Sympathiepunkte bei mir gewonnen, weil auch die großen Ami-Karten-Influencer ja immer darauf bestehen, dass es Soccer heißt. Und ich denke mir, nein, Digga. Wir haben schon Fußball gespielt. Da war Christoph Kolumbus noch gar nicht bei euch am Start. Weißt du, was ich meine? So. Deswegen ist es, glaube ich, so vollkommen in Ordnung und auf jeden Fall cool, dass es dann Football und nicht Soccer nennen.
Ja, genau. National haben wir schon mal Preview gemacht. Nächste Woche einfach da als Sports Collectors Daily auch noch mal kurz was rausgehauen. Da ist einfach nur mal, die Erwartungshaltung ist sehr, sehr groß, dass der Verkauf und Kauf dort explodiert. Einfach auf der Grund der aktuellen Marktlage, was wir ja jede Woche sehen, dass da neue Rekorde gebrochen werden, dass da Summen über den Tisch gehen, dass die Kartenwerte overall so nach oben gehen und da rechnen sie einfach sehr damit, dass die Dealer jede Menge Aktivität dort spüren werden. Sie haben auch nochmal gesagt, dass sie dort 150 weitere Dealer-Table raushauen, also ein bisschen mehr Platz geschafft haben und da sind wir auf jeden Fall sehr gespannt, was Sebi und Co. uns dann erzählen, wahrscheinlich dann kurz danach von der National dahin.
Freue ich mich sehr drauf. Gab es jetzt auch ein Interview mit einem der National-Führungskräfte, der auch nochmal ganz klar unterstrichen hat, dass es für sie auch keinen Konkurrenzkampf gibt mit Fanatics und auch kein Hauen und Stechen, sondern man sieht das positiv, man sieht das Fanatics Fanfest auch eher so als Einstiegspunkt, Türöffner, um Leute ins Hobby zu holen, über die Route Entertainment, Sport, Promis und werden dann so leicht in die Sucht geführt. Fand ich irgendwie auch mal ein cooles Statement, weil wir hatten es, glaube ich, auch jetzt diverse Male gesagt, man kann es nicht miteinander vergleichen. Ich bin trotzdem nach wie vor der Meinung, dass die National einfach ein bisschen mehr tun müsste in Sachen Attraktivität und Social Media und Marketing. Ja, sie brauchen es nicht, man kennt sie, ist der Dino, da fährt man hin. Aber das haben wir, vielleicht sehr wild, aber in Deutschland ja auch schon mit anderen Unternehmungen gesehen, die dann irgendwie nicht mit der Zeit gegangen sind, sondern sind dann mit der Zeit gegangen. Stark. Ich glaube, man muss ja immer so ein bisschen weiterentwickeln. Und weiterentwickeln sehen wir jetzt hier gerade, weil Markus hat Foto geöffnet von dem Card Culture Laden in Frankfurt, der von außen unfassbar geil aussieht. Glaube ich, Lage so super gut, ist der ehemalige Swatch Store in Frankfurt. Da kenne ich mich doch aus, ist doch meine Hood. Da bin ich doch abends immer unterwegs und kassiere die Spielotheken ab mit meinem Motorrad. Interessant ist Card Culture bei Lewis Hamilton. Das heißt, Lewis Hamilton wird auch namentlich genannt. Fand ich auch cool. Und ist basically der alte Dave and Adams Strang, der von Lewis Hamilton ja zum Teil auch übernommen worden ist, finanziell nicht mit 100%, sondern im großen Share. Und heute waren ja schon die ersten HCCler da. Ja, es wurden Fotos gemacht, auch wenn man wohl sie angehalten hat, nicht so viele Fotos zu machen. Das sei wohl nicht so gewollt. Verstehe ich persönlich jetzt nicht, weil wenn du, ich muss mal kurz zur Tür. Gruselig, Moment.
Ist gut. Ja, also da schließe ich mich an, weil wenn willst natürlich, wenn du es öffnest. Es war wohl aber auch, hat jemand geschrieben, eher so gewollt. Ja,
immer
so,
Menschen, ja, einfach immer Menschen bei mir im Keller. Kann man nicht einmal in Ruhe hier OnlyFans aufnehmen.
Was du auch immer da so erschreckst, genau.
Jemanden. Ja, weil ich total Angst habe, dass die hier reingucken und sehen, was das hier für so ein Drogenlabor ist. Junge. Ja, sorry. Es geht auch um deine Sicherheit. Auf jeden Fall wurden die Leute wohl angehalten, nicht so viele Fotos zu machen, bla bla blubs. Verstehe ich persönlich jetzt nicht, weil wenn du einen Laden hast, willst du ja, dass Leute irgendwie Content machen, Fotos und das teilen, die frohe Botschaft ins Land hineintragen. Was halt nicht kommuniziert worden ist, das wurde heute zwischen den Zeilen wohl gedroppt. Es ist ein Soft-Opening, es soll nochmal ein großes Opening geben mit Special Guests und allem Zip und Zap. Weil auch Kritikpunkt war jetzt, es gab jetzt wohl noch nicht so viele Sitzmöglichkeiten. Gab viele Einzelkarten, die super geil aufbereitet da waren, waren teilweise in diesen Zion Slap Mac Card Savern heißen die, glaube ich, wo oben das Etikett dann drin ist mit dem Preisschild drin. Preise waren auch okay, teilweise kommst, teilweise ein bisschen drüber, teilweise ein bisschen drunter. Das ist aber auch normal. Du kannst ja auch als Händler jetzt nicht jeden Tag alle Karten einmal komplett durchpreisen. Also entspannt euch da bitte. Aber war wohl overall ein geiles Experience, wunderschöner Laden. Und wenn sie es mit dem Thema Sitzmöglichkeiten noch hinkriegen, ist es, glaube ich, echt eine coole Anlaufstelle.
Ich habe mal eine Frage. Also zum einen, vielleicht noch ergänzend, ich hatte auch mal gecheckt, wer eingetragen ist in als Geschäftsführer für Kartkalche.
Ist so ein Detektiv, es ist wirklich geisteskrank. Okay, das, erzähl mal.
Das ist tatsächlich auch zwei von Devin Adams USA, die dort eingetragen sind. Haben es einfach dann nicht Devin Adams genannt, sondern sollte dann schon unter einer anderen Brand anscheinend jetzt laufen. Und weil es wahrscheinlich auch dann nicht das, der einzigste Laden bleiben wird in der Welt. Ich habe eine Frage, wie du das findest. Den Chat kann ich ja leider heute nicht fragen. Und zwar, der, das ist jetzt so ein Laden, schwarz, große schwarze Tür mit so einem geschlossen, ist jetzt aktuell geschlossen, logischerweise sehr dunkel. Ist das was, wo du jetzt, wenn du vorbeigehst und sagst, ich gehe, da will ich mal rein und gucken? Weil das würde mich jetzt persönlich, wenn die Tür so geschlossen ist, würde ich da nie reingehen.
Das ist das Problem und das hat auch, und das dürfen wir sagen, weil das Feedback hat mir Rocco gegeben vom Card-Hobby Store. Daran müssen wir ein bisschen mehr arbeiten. Ne? Also auch Card-Hobby in Düsseldorf, sehr, sehr ähnliches Setting. Da ist der Laden jetzt weiß mit Glas, da ist jetzt irgendwie schwarz mit Glas und irgendwie alles fancy. Jetzt lockt aber keine neuen Leute rein. Und ich weiß, ich finde das sehr ästhetisch. Mir persönlich gefällt das sehr, sehr gut.
Ja, auf jeden Fall.
Du denkst sofort, boah, krass, neuer Club auf Ibiza, musst du auflegen.
Scheiß, ohne Spaß.
Skia anziehen, Skibrille, yalla, Spiegel mitnehmen. ich habe mich gefragt, warum nimmt man immer Spiegel? Egal, lass mal das Thema. Aber es lockt keine neuen Leute halt rein. So ehrlich müssen wir, glaube ich, sein. Also das Ziel muss ja sein, jetzt nicht falsch verstehen, wenn Mama, Papa, Kind vom Shoppen an der Straße da langläuft oder von der Kita abholt oder von wo auch immer, du musst da reingehen wollen. Ne? Du würdest sagen, guck mal, kleiner Racker, wir gehen da jetzt mal rein und verbringen da mal eine halbe Stunde, weil als Eltern bist du ja froh für jede halbe Stunde Beschäftigung, dass das Kind hat. Das lädt gerade nicht dazu ein. Das abschrecken jetzt nicht, aber so ein bisschen Closed Shop halt. Ne? Also da müsste wahrscheinlich tatsächlich eine Folierung dran, das hat mir auch Rocco gesagt, in Düsseldorf, da muss eine Folierung dran. Da müssen die bunten Logos dran von Panini und Tops und Kakao und Darker und vielleicht noch mal ein bisschen erklären, was da drin passiert und ein Pokémon-Logo. Eigentlich muss nur Pokémon drauf knallen, da gehen Leute automatisch rein. Oder One Piece. das fehlt aber. Das fehlt, ja.
Ja, eben, das war so mein erster Eindruck. Also wenn die Tür offen ist, dann guckst du vielleicht mal rein, dann gehst du vielleicht schon rein, aber die wird ja überwiegend wahrscheinlich schon eher geschlossen sein und erinnert mich, wie du schon sagst, eher tatsächlich an so einen Club. Wenn du da oben nicht drüber
stehst. Oh nein, weißt du, woran mich das erinnert? Hm? Oh, das erinnert mich an diese ganz, ganz schlimmen Kunstgalerien, die es in so Shoppingcentern gibt.
Wo nie einer drin
ist. So eine angemalte Donald Duck-Figur gibt mit so Dollarzeichen und so eine Scheiße. Also, weißt du, so eine Amex an der Wand mit einer Rolex Crown drauf und dann so Think Big, Dream Bigger und so eine Scheiße. So ein Laden ist das für so Immobilienmakler. Ich habe Immobilienwirtschaft studiert, ich darf das sagen. so ein Laden ist das, weißt du, wo es dann auch irgendwie so eine strassbesetzte Heinz-Ketchup-Flasche einfach gibt. So ein Laden ist das.
Nein, fehlen noch zwei Türsteher vorne dran, dann geht es da komplett durch. Aber nein, wir haben schon ja auch, sind gespannt. Ja, wir haben ja schon positive Dinge auch eben erwähnt. Wir wollen es jetzt nicht zu negativ. Für mich ist der Laden erstmal noch ein rotes Tuch aufgrund des Shopmanagers. Das ist ein persönliches Ding, aber ich bin sehr gespannt von den Erzählungen, die da kommen.
Absolut.
Dann kommen wir zu einem Release, was plötzlich gestern, also zumindest für mich, plötzlich aufgetaucht ist, oder vorgestern war, ich weiß gar nicht, wann es war. Tops NFL Flagship ist gestern released, oder vorgestern, 21. August, wann war es? Vier Tage war es tatsächlich schon. Und zwar ein Flagship-Release war, glaube ich, also zumindest hatte ich es nicht auf dem Schirm, vielleicht hat aber nichts zu heißen, kam jetzt aber raus, ist das erste Flagship-Release seit 2015. Also seit sehr, sehr langer Zeit. Jetzt wissen wir, dass gerne man sich mit dem Namen Flagship einem einfach auch mal umherwirft. So jeder mal irgendwo Flagship mit reinwirft und dann passt das schon. In dem Fall vielleicht noch mal kurz erklärt, wie es jetzt hier Sports Collectors Daily auch umschrieben hat. Flagship ist einmal ein Einsteigerprodukt für viele Sammler, soll quasi auch erreichbar sein, dementsprechend auch ein niedriger Einstiegspreis. Für Setbuilding, für die Leute, die gerne Sets sammeln, ein breiteres Sammelprodukt, Rookies, Inserts, Parallels, bisschen Nostalgie, natürlich alles die klassischen Pappkarten, mit dem Preis, also kein Chrome oder sowas. Und das ist hier mit interpretiert als Flagship-Produkt und Tops hat jetzt eben NFL daraus gebracht. Ich weiß gar nicht, Preis war absolut okay, deswegen auch für Einstiegspreis 140, ja, ne, oder sowas. Ne?
179, glaube ich, für die Hobbybox oder so.
Ja.
Und die konnte man gestern noch kaufen.
Ja.
Das waren Leute halt verrückt, also es war nicht direkt sold out. Haben Leute eher ein bisschen passiver eingekauft, weil, glaube ich, auch ist auch viel los, ne? Du hast irgendwie so Urlaubssaison, dann haben viele Leute auch sehr viel Geld für die ganzen Zockerprodukte ausgegeben. Gerade ist eh so ein bisschen Transaktionswinter, also ein bisschen weniger. Deals gehen langsam mal über die Bühne. Egal, was man euch irgendwie in die Kamera schreit, so das Hobby boomt und bigger, bigger, bigger. So ja, kann sein, aber wenn du als Otto normal versuchst, irgendwie eine Karte für 150 Euro Coms zu verkaufen, dauert es einfach gerade ein bisschen länger. So, das war das Feedback, was ich von einigen Leuten bekommen habe. Und ich glaube, Flagship hatten halt auch viele, und das war, glaube ich, auch so ein bisschen das Problem. NBA Flagship waren ja viele ein bisschen unzufrieden, ne? So Kartenqualität war so ein bisschen das Thema. Und dann kommt Chrome raus. Vielleicht warten auch viele eher auf Chrome, wenn ich ehrlich bin. Also ich glaube, Flagship hat jetzt so die Sammler nicht so mega abgeholt. Und dann darfst du halt auch nicht vergessen, du hast ja noch mal deutlich mehr Basketballsammler als Footballsammler in Deutschland. Und ich glaube, all das sind so Faktoren, warum das Produkt jetzt hier im europäischen, deutschen Raum vielleicht nicht so heiß weggerissen worden ist wie in den USA.
Ne? Ja. Ja, also es sind aber anscheinend auch On-Cards dabei. Wenn man jetzt hier mal guckt, Sports Collector Stadia hat so ein paar Bilder reingehauen, ein paar schicke Inserts, und in Jigban On-Card-Autogramm sieht man hier Amon Sam Brown. Also für, wie gesagt, zum Einsteiger-Produkt finde ich es absolut cool. Und wie gesagt, auch, dass man es jetzt noch kaufen konnte, ist schon ganz cool. Dementsprechend, vielleicht gibt es immer noch, ich weiß es nicht, jetzt, wenn ihr ja den Podcast hört. Aber ich denke, auch der Zweitmarktpreis wird da jetzt ehrlicherweise nicht so exorbitant nach oben gehen. Von daher gönnt's euch.
Aber ganz ehrlich, wenn du ich bin trotzdem der Überzeugung, wenn du Bock auf Football hast, du willst reinkommen, willst ein Set sammeln, du hast auch Chance auf coole Autogramme, coole Designs. Also das Set ist gut. Also für 180 Euro, go for it. Ganz ehrlich, das ist günstiger als viele Panini-Hobby-Produkte aus der Vergangenheit. Du kannst ein Autogramm zwei ziehen. Also go for it. Einfach ausprobieren. Man muss ja auch nicht immer gewinnmaximierend unterwegs sein. Und ich finde, so 180 Euro ist ein Preis, das kann man dann auch mal am Wochenende mit einem Kumpel aufmachen, mit einer Flasche Wein und irgendwie eine coole Zeit haben.
Ja, sehe ich genauso. Dann war die Woche etwas turbulent, oder die letzte Woche, glaube ich schon, ist dann bei mir in dem einen oder anderen Feed aufgetaucht, und zwar Poke Geodude, der übrigens ja bei euch auch mal, glaube ich, im Battle of Cards in der Jury saß, der Gute.
Jo.
Und der Gute hatte, glaube ich, letzte Woche ein YouTube-Video rausgebracht, wo er kommuniziert hat, dass ein etwas größeres Paket verschwunden ist mit einigen PSA-Submissions. Und dann habe ich nur irgendwie ein bisschen verfolgt, hatten sich Leute beschwert, wieso die Kommunikation, man konnte auch nicht kommentieren, weil er den Aufruf gestartet hat, bitte helft uns, das Paket zu finden, aber keiner konnte kommentieren, um dementsprechend da vielleicht auch ein bisschen was beizutragen. Oder natürlich auch negative Dinge dort mit rauszuhauen. Wahrscheinlich war das mit der Hauptgrund, warum das deaktiviert wurde. Auf jeden Fall hat er jetzt nochmal ein Video rausgehauen, dass es ein Update gibt, wo er sich nochmal entschuldigt. Und dass sie den Betrag, weil das war ja auch lange unklar, was passiert denn jetzt mit dem Geld, den Werten, die dahinter stehen, ist das Ganze versichert, ist es nicht versichert. Und so wie ich das Video jetzt, gestern kam es jetzt raus, am 24.07., hier zumindest in der Caption interpretiere, steht, dass die gesamten 250.000 Euro an die betroffenen Kunden ausgezahlt werden und die jeweiligen Leute informiert werden. Das ist doch ein Statement.
Ja, also ich finde das, finde ich es gut, dass das Paket weg ist. Nein, hätte man es vermeiden können. Vielleicht hätte man auch andere Sachen unternehmen können, sei es AirTag, was übrigens in den USA schon gang und gäbe ist, ne? Also gefühlt, wenn du deine Karte über 1.000 Dollar kaufst, verkaufst, wird da auch von privaten Verkäufern inzwischen AirTags einfach reingelegt. Dann trifft man sich irgendwie auf der nächsten Cardshow, übergibt das AirTag, oder man hat dann irgendwie so ein, ne, wie so ein Recycling-Cycle da drin, wie auch bei Seekontainern gefühlt. Das wurde irgendwie auch alles nicht gemacht. Ich glaube, was den Jungs so ein bisschen auf die Füße gefallen ist, ist, dass das erste Video, was die gemacht haben, für viele so ein bisschen emotional distanziert rüberkam. Ne? Dann war die Kommentarfunktion irgendwann ausgeschaltet. Man konnte nicht mehr irgendwie seine Emotionen ventilieren oder auch dabei helfen, das Ding zu finden. Und ich glaube, das fanden die Leute ein bisschen, das war so der Hauptkritikpunkt. mal neben den ganzen Beleidigungen. Und auch da müssen wir uns mal in die Augen blicken, so diese ganzen Beleidigungen immer auf Social Media, lass die Scheiße einfach sein. Das bringt keinem was. Ihr seid angefressen, ja. Aber Marvin von den Geodudes ist mindestens genauso angefressen, weil das ist halt sein Lebensunterhalt, ne? Und jetzt kann man darüber diskutieren, zu was für Preisen der Sachen verkauft, allen Zip und Zap. So, der ist Geschäftsführer von einem Laden und der guckt auf einen Schaden von 250.000, glaube ich, Euro von einem Paket, was einfach weg ist. So, der hat auch schon schlechte Laune und kann nachts nicht schlafen. Da bringen so Beleidigungen halt einfach nichts. So, das könnt ihr mit euren Jungs besoffen auf einer Parkbank machen, aber vielleicht nicht immer im Internet. Und ich glaube, das hat dann so ein bisschen dazu geführt, dass sich dann so eine Grundnegativität irgendwie auch verbreitet hat. Das Video kam jetzt wieder besser an bei den Leuten, ne? Der hat gesagt, pass auf, ne, das Geld kriegen wir irgendwie hin, wir kümmern uns drum. Und ja, das passt dann halt irgendwie. Es darf halt nur nicht wieder passieren. Und ich glaube, man muss auch ganz klar darüber nachdenken, was für Sicherheitsmechanismen kann man einführen. Und meine Erwartungshaltung wäre jetzt auch an die ganzen Mittelsmänner hier in Deutschland, sobald die Dinger nach Frankfurt fahren können, ab einer gewissen Summe haben die ganzen Karten mit dem Werttransport einfach dahin zu schicken. Intex kostet nicht wirklich viel, nur mal so am Rande. Und dann ist meine Erwartungshaltung, dass diese Sachen mit Overnight-Booten aus Hamburg, Frankfurt, wo auch immer, zur PSA geschickt werden. Und dass man vielleicht nicht mehr mit DHL arbeitet.
Hm. Ja? So. Also normalerweise, ich weiß, es ist ja auf dem Weg von USA zurück, ne, als Deutschland, glaube ich. Das ist doch in der Regel mitversichert immer, oder nicht? Also deswegen, ja. Also ich habe jetzt gerade nochmal geguckt, wie die 250.000 zustande kamen. Er hat es jetzt, glaube ich, hier.
Das sind die Value Tiers.
Der hat jetzt gesagt, das ist, jede Karte wird als Near Mint festgelegt und davon 70% und dementsprechend, das ist dann das, was ausgezahlt wird. Jetzt lese ich ein paar Kommentare auch hier wieder, die nicht ganz happy mit der Lösung sind, die teilweise selber betroffen sind, zumindest laut den Kommentaren teilweise nicht betroffen sind. Ja, also am Ende finde ich das auch, wie du sagst, schon viel, viel besser als das erste YouTube-Video und lösungsorientiert. Was ja immer gut ist, einfach da nicht irgendwie die Probleme, wir können nichts dafür und dann gucken, wie wir eine Lösung finden und dann beobachten wir mal, wie das weitergeht. Aber wie du schon sagst, Leute, ein gutes Beispiel, denkt genau drüber nach, wie ihr wo was abgebt, wie ihr was versichert, bei wem ihr was versichert und so weiter und so fort.
Das kostet wirklich nicht so viel mehr. Also ich habe auch Karten über Intex verschickt, das ist eine Firma, die auf Schmuck- und Uhrentransporte spezialisiert hat. Die sind dann auch in den entsprechenden Versicherungsklassen mit drin. Es wird auch das versichert, was wirklich drin ist. So, der Fahrer haftet dafür persönlich, also der unterschreibt das bei dir mit Perso an der Tür, allen Zip und Zap. Und ich glaube, ich habe für ein relativ großes Paket irgendwie 60 Euro bezahlt. Und ganz ehrlich, ihr bezahlt schon bei der DHL fast einen 10er, bei DHL Express irgendwie einen 20er. Dann teilt euch doch den 60er mit dem Käufer und dann ist doch auch gut, wenn es wirklich teure Karten sind. Das hat mir ein gutes Gefühl gegeben mit GPS-Tracking. Du kannst sagen, wo das abzugeben ist. Und also es lohnt sich da mal über den Tellerrand hinaus zu gucken, weil bei der Post hast du dieses Ding mit den 500 Euro und Karten eigentlich auch nicht so richtig. Und das ist, ich würde es, glaube ich, einfach nicht mehr riskieren. Ich würde es nicht mehr riskieren. Also es ist einfach momentan so gefährlich geworden, da draußen Sachen zu verschicken. Auch selbst wir, ne, die seit irgendwie 10 Jahren denselben DHL-Dude haben, auf einmal ist ein anderer bei uns und jetzt zum ersten Mal in 10 Jahren war ein Paket weg. Mhm. So, das war jetzt von Thalia, ein Harry Potter Buch für meine Tochter, deswegen emotional aufgeladen, aber Fakt ist, das Paket war halt weg. So, jetzt kannst du auch keinem was unterstellen, aber da sind so Momente, die mir gezeigt haben, das hätte jetzt auch eine Karte sein können, so, dann schmunzelt man halt nicht über die 5,80 Euro, deswegen guck doch mal einfach nach Wertversandhäusern. Könnte sich lohnen. Apropos Wertversand. Es wird fast genauso teuer wie ein Wertversand. PSA hat endlich verstanden, was Upselling bedeutet. Also nochmal Glückwunsch an dieser Stelle. Sehr gut. Wir werden professioneller. Und zwar kann man jetzt wahrscheinlich in Zukunft auch diese Graded Card Guards bei PSA kaufen. Customize, personalize and protect your collection ist ja, gerade im TCG-Bereich eher etwas, diese Bumper, die hinten nochmal eine durchsichtige Schicht drauf haben. Das heißt, die Karten haben vorne nichts drauf. Die Bumper kennen wir, glaube ich, alle, ne? Und Graded Card Guard heißen die, glaube ich, die Dinger. Und kann man jetzt irgendwie dann bei PSA in Zukunft mitbestellen. Mal gucken, was die kosten. Ich persönlich finde die nicht verkehrt. Ich habe jetzt diese Art und Weise schon mal für meine TCG-Karten bestellt, weil ich es irgendwie cooler finde, weil auch gerade bei TCG, finde ich, kommt es schon auch sehr auf diese Holofoil an, auf die Struktur, und das erkennst du einfach besser, wenn da keine Schicht noch mit davor ist, wie bei den, bei diesen Acryl-Slapmax. Mal gucken, was der Prügel kosten wird. Ja. Kosten in China 3,80 Euro als Benchmark. Kann ich euch gerne mal einen Link zukommen lassen. Grüße.
Colorful Slap Guards, wenn sie zumindest hier laut dem.
Ja, ja, genau. Ding. Und dann gibt's. Ja.
Genau, steht aber noch nicht genau fest, wann und wo, aber zumindest wurde das schon mal angeteasert. Was auch angeteasert worden ist, ist auch sehr wild, Leute. Ist, PSA geht jetzt nicht nur in die Slap Guard, sondern auch in Fashion rein, Leute. Und zwar mit Thieves zusammen. 100 Thieves gibt's eine Capsule Collection, die beinhaltet zum Beispiel eine coole Tasche, sehr, sehr große Tasche, wo der ein oder andere Slap mit reinpasst. Auch eine etwas kleinere Umhängetasche für den Frankfurter Bahnhofsviertel, ist das auch möglich. Und zum Beispiel auch ein Hoodie. PSA First Edition mit 100 Thieves, wo Gem Mint irgendwie unten quasi der obere Slap, Slap-Label einmal mit drauf geprintet ist. Ich glaube, weiß nicht, ob das ein Magazin ist, noch ein T-Shirt, Stifte sind mit am Start. Ist bei dem PSA-Booth wohl verfügbar auf der National. Vielleicht schnappt sich ja der ein oder andere dort.
Finde ich cool. Ich kann wärmstens die Slingback von War to Wear empfehlen. Passen 12 bis 15 PSA-Slaps rein. Absolutes Träumchen mit HCC5. Spart ihr 5% auf den gesamten Einkaufen für 5% weniger Marge für Enno. Werbung an dieser Stelle. Aber ich finde das gut, dass sie das machen. Ist, glaube ich, auch der richtige Schritt, dann das Thema Fashion und Hobby miteinander zu verbinden. Das habe ich ja auch im Kleinen mit meinen Cappies in diesem Jahr ja auch versucht, dass man irgendwie was tragen kann, was Hobbybezug hat, aber wo dann auch nicht irgendwie groß und fett Hobby draufsteht, was quasi Ehefrauen-approved ist. Das sage ich immer. Alles, was ich auch bastel für ein HCC, ist immer Ehefrauen-approved. Macht das Leben einfacher oder verhilft euch vielleicht zu einer Ehefrau. Who knows? Ne? Aber ist es auf jeden Fall Ehefrau-approved.
Sehr gut. Kommen wir gleich zum Baseball. Bevor wir zum Baseball kommen, ihr kennt das ja beim Baseball, oder du kennst das ja, dass wenn du einen Ball gefangen hast, dass du den direkt vor Ort irgendwie sagen, hier ist von dem Spiel, kannst du dort einen Stempel drauf geben lassen und quasi damit nach Hause nehmen.
Ja, das ist ein Sticker, ne?
Ja. Genau. So, sowas gibt's leider nicht im Fußball, hätte aber geholfen vielleicht. Und zwar geht's darum, Darren Rovell hat darüber berichtet, dass der spanische Ball, ich glaube, ich weiß gar nicht welcher, Jamal auf jeden Fall in die Crowd geschickt hat beim Finale. Ich weiß nicht, ob es dann am Ende war, ich habe es jetzt nicht genau verfolgt. Und wenn das stimmt, hat er irgendwie gesagt, hier hat den Ball in die Menge geschossen und hat gesagt, hier 1 Million als Geschenk, wenn wir den Ball wieder haben, kommen. Und dann hat Darren Rovell noch nachgeschossen, dass es bei der Security sichergestellt worden ist, der Ball, und wieder zurückgebracht worden ist. Und hat die Frage berechtigterweise gestellt, did anyone at any time mark the ball? I'm going to say no, which is brutal for 2026. Also mark, habe ich so interpretiert mit authentifiziert, ist jetzt ein Finalball.
Ja gut, die haben aber auch alle einfach Chips drin, ne?
Weiß ich nicht. Ist das so?
Ja doch, ja.
Ja, dann ist ja
die haben, easy. Also meines Wissens nach haben die Chips drin für die Torlinientechnologie unter anderem, für andere Statistiken.
Stimmt, auch ja, macht ja Sinn, ja.
Deswegen machen die auch so einen riesen Aufriss, dass der Ball wieder runter muss und nicht oben bleiben darf. Ne? Wir können es gerne googeln oder nachreichen.
Hier steht doch hier,
ja. Ich bin, ja, also deswegen, sobald Amerikaner über Fußball reden, ist immer ein bisschen abenteuerlich. Also die Dinger haben halt einen Chip drin. So, deswegen kann man super krass nachvollziehen. Das war ja auch damals ja das Thema mit dem Tor von Mario Götze, dass man zum Beispiel damals, glaube ich, nicht wusste, welcher Ball der Ball war, mit dem das Tor geschossen worden ist. Weil die das, glaube ich, damals in dem Umfang halt noch nicht drin hatten. So. Von daher können wir uns, glaube ich, alle wieder beruhigen. Die FIFA wird die Bälle haben und in Museen oder Infantino geht zum Frankfurter Hauptbahnhof und verkloppt das Ding. Das kann man schon nachvollziehen, ja.
Ja, sehr gut. Dann haben wir das auch geklärt. Dann sind wir beim Baseball, und zwar die eine der legendärsten Otani-Karten. One of One von seiner Tops Now. Es ist in dem Fall eine Tops Now. wo er draufgeschrieben hat, ist jetzt im 50-50 Club mit Datum, geht jetzt in Auktion. Und wir hatten ja Ohtani letzte Woche ausführlich mit dem einen oder anderen neuen Rekord damit rausgehauen, mit welchen Summen da aktuell. Meinst du, das könnte der neue Rekord werden hier bei dieser Karte? Für eine Top-Snow-Karte?
Ja, definitiv. Ich glaube, das wird die teuerste Top-Snow-Karte, die wir hier gesehen haben.
Also auch teurer als die Super Factor, die wir letzte Woche hatten?
Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon, dieses 50-50-Club-Ding mit der Inscription, auch wenn das Autogramm, ich verstehe auch nicht, was Ohtani immer so mit diesem ersten Schwung da macht, mit dem Stift. Der erste Schwung ist immer so ein bisschen ausgeblichen bei ihm. Mhm. Ich glaube, dass die Karte teurer werden könnte. Weil das wirklich nochmal diesen Meilenstein auf eine Karte draufbringt. Etwas, was keiner vorher geschafft hat in dem Umfang. Das ist es, glaube ich, einfach.
Ja.
Das ist die Einhornkarte.
Ist halt auch super krass, ne? Weil diese Karte, als gab es ja Tops Now, gab es quasi Printrun von 653.000. Ich glaube, war mit einer der meisten Copies, die damit rausgehauen worden sind. Und logischerweise ist diese eine, die dann da als Inscription mit am Start war, mit einer der begehrtesten, trotz dieses großen Printers, was natürlich auch aufgrund des großen Printers dann wahrscheinlich mit worden ist. Also wir sind sehr gespannt. Geht bei Heritage Auction an den Start und werden wir wahrscheinlich dann zeitnah erfahren, für den dann verkauft werden.
Ich habe sofort einen Faktencheck gemacht. Ja, der WM-Ball hat einen 500 Hertz Motion Sensor integriert, der ungefähr 500 Mal pro Sekunde Bewegung misst. Ganz klar nachvollziehen kann, wann der Ball zum Einsatz kam. Die Bälle werden auch von Adidas natürlich auch bedruckt. Könnte man natürlich auch nachträglich aufbringen. Der Ball hat sogar einen Akku, der muss aufgeladen werden. Der Ball braucht 90 Minuten Ladezeit für 6 Stunden Nutzung. Und die vierteilige Paddle-Bauweise mit integrierten Gegengewichten zur Wahrung der Flugstabilität.
Da ist er wieder.
Ein neues Zeitalter der Balltechnologie. Also, wir haben keinen Schluss erzählt. Der Kollege kann sich wieder hinlegen. Man kann da sehr gut nachvollziehen, welcher Ball das ist.
Da war sie wieder, die Herzblatt-Stimme.
Lieber Markus, wen willst du lieber haben? Den kompetenten Shopbetreiber aus Frankfurt. Nein, das war das. So, wir gehen rein.
Tipp Minions. Wir hatten darüber berichtet. Wir waren, glaube ich, beide der Meinung, wir sind jetzt, glaube ich, nicht die größten Fans, aber es scheint viele Fans da draußen zu geben. Und zwar Topscore Minions gab es den ein oder andere Karte, unter anderem von Roman Anthony und Paul Skeens. Und die Karte von Roman Anthony, Refractor, Super Short Printed, ging zum Beispiel raus für 3, ich weiß nicht, ob sie verkauft wurde, das ist das Angebot zumindest. Steht hier nicht verkauft, $3,7.
Das ist so verrückt. Damit ist die Karte teurer, also mehr weggegangen als damals diese Mickey Mouse Dodgers Karte, weil die lag dann war irgendwann mal beim Düsenjet irgendwie bei 850 Euro bis 1000 Euro, je nach Kondition. Die hatten so ein bisschen Probleme gehabt damals bei der Produktion mit so Dents. Aber krass, dass die Karte mit der Franchise drauf teurer ist als damals das Ding hier irgendwie Dodgers Chrome X Disney Mickey Mouse. Weil sie ist auch gerade bei Paul Skeens. Das ging ja, also die ist ja auch, die ist ja Non-Wookie, die Karte. Ging ja für mehr weg. Das finde ich echt heftig. Und das zeigt aber auch mal wieder, dass wir alte Männer auch manchmal unser dummes Maul halten müssen. Weil wir können das halt nicht nachvollziehen, weil wir dazu halt keinen Bezug haben. Aber ich glaube, so diese Generation, zwei Generationen nach uns, für die ist Minions halt schon echt eine riesengroße Sache.
Ja, also ich habe gerade mal geguckt, ob es wirklich nur angebotene Preise oder Sollpreise sind. Die wirklich, die Paul Skeens.
Das sind Sollpreise.
Die ging sogar für 3,3 die letzte.
Ja.
Also $1,300.
Bild. Und das finde ich halt, also das finde ich halt schon krass. Ich hätte gedacht, dass die damalige oder immer wiederkehrende, die kam jetzt ja auch wieder, Disney X MLB Crossover-Nummer, noch krasser ist in den Preisen. Und wenn man dieses Rookie-Premium jetzt rausnimmt, kann man ja Paul Skeens ja auch ganz gut nehmen. Wundert's mich, dass sie für so viel mehr geht als eine War-Karte Mickey Mouse und Dodgers. Finde ich krass. Mhm. Mal gucken, wo die Karten sich dann so einpendeln. Das war jetzt auch relativ frisch, fairerweise. Wie der Print One ist. Das müsste man auch noch mal gucken. Ja, sind halt super short-printed, aber ist ja dann auch spannender, ein bisschen hochzurechnen, wie viele Karten es dann wirklich davon gibt. Krass.
Ja.
Krass.
Wo wir gerade bei hohen Zahlen.
Stell dir mal vor, es gibt irgendwann mal
so eine Pokémon-Crossover-Nummer mit der MLB, was da los wäre.
Ich glaube, ich ist so weit weg.
So brennen. Oder? Oh mein Gott.
So weit ist es, glaube ich, nicht weg. Also, ich glaube, das dauert nicht mehr lang, ehrlicherweise.
Wahnsinn.
Ich bringe immer gerne mal so Grafiken mit, die dir gefallen. Und da ist heute wieder ein von Burroughs dabei. Und zwar geht es da auch wieder um Top-Verkäufe. Und zwar hat er eine Grafik hier aufgestellt. 1 Million, also Karten, die über 1 Million verkauft werden, Sportscard und TCG bei Sales per Year. Und da hat er jetzt mal beide zusammengepackt, TCG und Sports. Und da sieht man aber auch im Bereich TCG allein in 2026 haben wir schon relativ viele, die 7. Pokémon-Karte tatsächlich schon, über 1 Million verkauft. Mhm. Das war die letzten Jahre maximal so eine, vielleicht mal 2. Letztes Jahr zum Beispiel gar keine. Zumindest laut dem Bericht, dass über 1 Million TCG-Karte über den Tisch ging. In diesem Jahr sind es, wie gesagt, jetzt schon die 7. Zusammen mit Sportkarten hatten wir letzte Woche oder vorletzte Woche auch schon mal drüber gesprochen. Also auch da knallt's auf jeden Fall.
Ja, aber ist doch geil. Also TCG und wir haben jetzt ja auch im HCC eine TCG-Ecke implementiert. Nur mal so am Rande, weil ich ja jetzt auch damit ja angefangen habe und jetzt wieder ein bisschen intensiver gucke. Und wir witzigerweise herausgefunden haben, dass viele Leute, die Sportkarten sammeln, auch sehr gerne TCG sammeln, aber das halt nicht so eher krass kommunizieren oder teilen, weil man dann hier und da, nicht von allen, aber von einigen schon so ein bisschen komisch angeguckt wird. Deswegen haben wir die TC Guilty Pleasures Gruppe in den HCC integriert, in dem es auch sehr munter hochgeht, weil TCG hat auch ein Recht, am Tisch zu sitzen, auch gerade bei den teuren Verkäufen. Finde ich total spannend, was man davon irgendwie ableiten kann. Ne? So klar, wir haben so während der Pandemie diesen Mega-Peak gehabt und es gibt verschiedene Theorien. Ich habe von einer Theorie gelesen, dass man sagt, dass diese ganzen High-End-Sportkarten jetzt so ihren Markt, ihren Käufermarkt gefunden haben. Da haben jetzt die Leute ausgecashed, die Karten früh gekauft haben. Die gehen jetzt in die eher so in die PCs rein. Also sind Karten, die dann da auch eher verbleiben erstmal. Und das TCG da jetzt nachfolgt einfach mit dem Sales-Volumen. Ne? Und ich finde es spannend, die Frage gab es ja auch letztens, ne? Ist das irgendwie gerade eine Blase? Ja, ich Donnerstag ja auch im Stream so ein bisschen versucht, persönlich zu beantworten, ohne jetzt Marktmechanismen zu beobachten oder zu analysieren. Ich glaube nicht, dass wir diese krasse Blase haben wie während der Pandemie, wo wir wirklich wieder runtergerasselt sind. Ich glaube, dass wir eine Korrektur haben werden. Es wird nochmal runtergehen, ja. Aber es ist wie im ETF. Wenn ihr ernsthaft einfach sammelt und ihr kauft für euch, werdet ihr in 20 Jahren trotzdem mit einem grinsenden Gesicht da sitzen und euch freuen oder in 10 Jahren, weil sich der Markt dann auch wieder erholt haben wird. Aber momentan ist es, glaube ich, so, das ist ein Stück weit ein neues Normal. Ne? Angefangen von den neuen Besuchern auf dem Fanfest. Die werden auch Auswertungen haben, wie viele Leute zum ersten Mal da waren. Ich glaube, das hatten wir auch irgendwie. 70%, 60% waren da zum ersten Mal dieses Jahr auf dem Fanfest. Durch Social Media haben wir einen ganz anderen Hebel als damals in 90er, 2000 Jahren Pandemie war. Social Media natürlich obviously ja schon da, aber war das Kartenhobby da schon so präsent? I don't know, glaube ich jetzt nicht. Und alles das entwickelt sich ja gerade. Und ich glaube, das sorgt dafür, dass das neue Normal einfach ist. Und es wird immer mal wieder Marktkorrekturen geben. Ich bin ja gerade super tief auch in One Piece drin. Da hast du halt schon innerhalb von 2-3 Monaten kommt die Karte auch wieder runterpreislich. Und wenn du sie haben willst, dann musst du sie halt eben kaufen. Und dann beschwer dich auch nicht, wenn die in 6 Monaten wieder teurer ist.
Ja. Aufgrund dessen, was du gerade beschreibst und aufgrund dieser Thematik, hat Japan, vor 2 Tagen kam dann ein relativ großer Bloomberg-Artikel zu, kümmert sich darum, dass Trading Cards, speziell Pokémon, daher rührt das Ganze, politisch wird. Das liegt, oder was heißt das genau? Und zwar die dort regierende Liberal Democratic Party will sich mit diesem Thema beschäftigen, aus dem Grund, dass es da inzwischen einfach um einen Marktwert von rund 2,1 Milliarden Dollar geht, um Fälschungen, um all diese Dinge, die mit Fakes, Spekulation, Resale, potenzielle Geldwäsche. Es geht halt hier nicht mehr nur um Kinder, Boosterpacks und Spielspaß, sondern um einiges mehr. Und deswegen kümmert sich dort jetzt die Politik darum, mit dem Hinweis aber auch, sagt dieser Artikel, dass es da nicht geht, die IP oder den Content-Markt zu beschädigen, sondern vorsichtig zu regulieren, was auch immer das dann heißen soll. Also sie fangen jetzt erst damit an, sich zu beschäftigen, als erstes größeres Land.
Finde ich interessant, muss man vielleicht einfach mal beobachten, was das für Auswirkungen hat und wie man da vorgehen möchte. Deswegen, lass uns mal gucken, was über die Wochen da immer mal wieder released wird, dann können wir uns dazu ja positionieren.
Ja, genau. Dann eine Sache noch, passt ganz cool zu dem, womit wir angefangen haben, und zwar Card Vault, der Laden von Tom Brady, stellt ein paar Maschinen auf, Retail-Maschinen in der ganzen USA. Und zwar mit Shark Diamond, America Kiosk und Card Vault Launching Automated Retail Machines Nationwide. Das heißt, das, was ihr an diversen Bahnhöfen hier in Deutschland seht, wo ihr Getränke und vielleicht auch das ein oder andere Pokémon-Pack oder inzwischen ist es bei uns überall gefühlt Retouren. Die Leute stehen da vor so einer Retourenmaschine und werfen 10 Euro rein und hoffen, dass ihr da irgendeine schöne Retoure, also quasi Mystery-Packs Retouren. Gibt es bei euch auch? Sehr, sehr wild.
Ja, ja, ganz schlimm. Das ist ganz schlimm, wirklich.
Genau. Das gibt es jetzt aber auch für Card Vault bei Tom Brady in der ganzen USA. Wie viel genau steht jetzt hier nicht, aber sehr, sehr spannend. Also da wird es Sportkarten und Pokémon-Karten geben. Ganz kurz.
Wolltest du noch was dazu? Aber das hatten wir auf der Card Madness, war das ja auch so verrückt in Frankfurt. Ey, da hast du die ganzen Händler gehabt und die waren günstiger als die Vending-Machines. Aber es gab auch Vending-Machines mit den identischen Packs wie bei den Händlern. Und da standen immer Leute.
Ja, ist krass.
Weil ich mir auch dachte so, Bro, geh doch einfach 15 Meter weiter nach rechts und kauf das Ding einfach am Stand. Ja. Kannst es vorher nochmal anfingern, gucken, ob da das richtige Pack ist. Aber ich glaube, so dieses Pack-Ding, diese Maschinen, diese 24-7 leuchtenden Merkur-Spielotheken-Sonnen, das lockt einfach Leute an. Das ist wirklich verrückt.
Jetzt ganz weit vielleicht hergeholt, aber hat es vielleicht damit zu tun, was du am Freitag im Podcast oder in unserem letzten Podcast gesagt hast, dieses Ansprechen. Dass du da keine Person ansprechen musst.
Ich glaube auch. Ja, ich glaube auch. Ganz ehrlich. Ich glaube auch, dass das ein Grund sein könnte. Denn Leute, dass das einfach dann so mitnehmen. Aber für mich fängt es ja auch schon so an, wenn ich am Stand zum Beispiel sehe, der Händler macht jetzt das Display gerade frisch auf oder das Booster-Bundle frisch auf, dann weiß ich ja, okay, der konnte jetzt da noch nichts abwiegen. Bei diesen Vending-Machines, jetzt ohne jemanden zu nahe treten zu wollen, bitte keine DM schreiben, hast du ja als Betreiber alle Zeit der Welt, jedes Pack auf deine Frankfurter Haushaltswaage zu legen und ganz genau auszutarieren, wo könnte oder was ist schwerer. Vielleicht, habe ich gehört. Weißt du, worauf ich hinaus will? Also mein Vertrauensverhältnis wäre ja viel, viel höher am Stand. Oder auch damals, wie zum Beispiel, da muss man auch mal ganz ehrlich sagen, wir waren doch einfach zu ehrlich auf der Football Madness. Wo glaube ich, der zweite Käufer von irgendeinem Hobbypack schon das Autogramm rausgezogen hat. Und wie danach, wie die größten Pudel, Golden Retriever der Welt, jedem gesagt haben, ja, du kannst hier ein Pack kaufen, aber das Autogramm ist schon raus.
Ja.
So darum geht's ja am Ende des Tages. Also, ich würde immer den persönlichen Kontakt präferieren, damit ihr euch auch mal ein Netzwerk aufbaut und mal mit Leuten ins Gespräch kommt. Aber, wenn's mal nachts richtig pocht in der Buchse, dann könnt ihr auch zu so einem Automaten fahren, und da was kaufen. Witzigerweise, in irgendeinem Dorf im Saarland, also im Nachbardorf meiner Schwägerin, steht so ein Automat original an der Bushaltestelle.
Ach, mit Pokémon-Packs
drin. Ja, mit Pokémon und Magic-Packs drin. Und der wird auch ganz gut eingekauft. Also immer, wenn ich dann vorbeifahre, stehen da Menschen, die diese Packs kaufen. Ey, krass. Wirklich krass.
Also, heißt für uns irgendwo so Läden auf, so Automaten, die sind
auch. Ich habe gehört von einem großen Konzern aus dem asiatischen Raum, die sowas ja auch bald in Deutschland anbieten wollen.
Wer könnte das wohl sein?
Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Wir können jetzt ja auch einen Strohhut anziehen und vielleicht mit einem Schiff übers Meer schippern.
Lass uns doch lieber über Top Scrum Black NBA noch kurz sprechen. Ich weiß nicht, hattest du das am Donnerstag im Stream auch?
Hatte ich. Ja, also Lieblingsset, finde ich turbo geil. Top Scrum Black ist persönlich immer so meins, was ich cool finde. Finde auch da das Wembanyama Autogramm wunderschön raus. Also ich schwöre euch in die Hand, das wird sich der Papa in den Koffer knallen, weil ich finde es schöner als das Top Scrum Standard-Autogramm. Ich finde es einfach wunderschön. Schöner Color-Match auch mit dem Trikot. Gefällt mir sehr, sehr gut. Topsquorm, guckt euch unbedingt mal an. Lohnt sich. Schöne Karten, clean Designs. Die Super Fractor von Kevin Durant, unfassbar schön. Das Glow-Up-Ding brauche ich jetzt nicht unbedingt. Da sieht irgendwie wieder so aus wie so eine Douglas-Werbung von Chanel. Den neuen Rouge brauche ich jetzt auch nicht emotional. Aber die Base-Designs sind schon richtig, richtig geil.
Ja. Gutes Set. Tops Black immer ganz gut. Ich finde, Tops Black ist aber irgendwie bunter geworden. Irgendwie habe ich Tops Black
noch. Ja, ein das ist schon wieder. Das, aber ich bin froh, dass sie nicht das Design genommen haben von Tops Chrome Black MLB, weil da haben die zu viel Halo gespielt. Das sieht wirklich aus, als wenn die Spieler in so Alien-Kapseln. Also wenn ihr das seht, dann wisst ihr, was ich meine. Mit so stilisierten Laserschrauben. Das sieht total scheiße aus. Aber das sieht gut aus. Also nicht das Glow-Up jetzt von Cooper Fleck, sondern die Base Designs gefallen mir sehr gut. Und weißt du, was mir sehr gut gefällt? Wenn wir jetzt auflegen, dann gehe ich duschen. Dann gehe ich in die Glitzerkugel. Dann ziehe ich mir mal schön Tanga an. Oh. Dann nehme ich den Kuchen. Dann fahre ich schön nach Langenfeld zu den ganzen kleinen Rabauken. Ess da Kuchen, kicher da eine Runde. Dann komme ich nach Hause und dann kommst du mit deiner Familie. Und dann trinken wir ein, zwei Kaltgetränke.
Freue ich mich.
Boah, ja.
Nee, wirklich. Ja, das heißt, wir sehen uns später. Ihr seht uns erst dann wieder. Vielleicht guckt ihr euch den...
Am Donnerstag. Donnerstag. Nächste Woche streame ich. Das heißt, wir werden dann da so ein bisschen die News vielleicht auch abarbeiten, die wir da nicht hatten oder die wir jetzt nicht mit aufnehmen konnten. Also Donnerstag, ich denke mal 8:30. Vielleicht ein bisschen länger, weil ich noch Urlaub habe. Ich wollte einmal lange streamen in meinem Urlaub. Vielleicht ist es nächste Woche Donnerstag. Ich schau mal. Das heißt, wir sehen uns dann da.
Das auf jeden Fall. Leute. Und am Freitag kommt dann wahrscheinlich eine neue Das Hobby-Podcast mit ein bisschen mehr Vibes dann
zu euch. Die Strand-Kajüten-Folge kommt dann. Ja. Angetrunken vielleicht auch.
Ja. Was ich immer schon mal sagen wollte. Und das müssen wir eigentlich mal machen, so ein bisschen leicht ein Intus. Waren immer die besten Folgen von Joko und Klaas, wenn einer von denen...
Ja, aber können wir doch auch machen. Also lass doch einfach wirklich jetzt nächste Woche, gehen wir abends in der Beachbar, holen uns da so ein kleines Rosé-Schiffchen, so zwei Pullen Rosé mit so ein bisschen Eiswürfelchen drin und dann flanieren wir uns mal richtig einen rein und dann erzählen wir mal alles über... Nee, lassen wir das. Aber ihr könnt ja mal Fragen drunter schreiben, die Folge kommt am Mittwoch, ne? Wir reißen Donnerstag schon auf, das heißt, wir müssen Mittwochabend betrunken aufnehmen.
Ich muss Donnerstag fahren, ja. Das heißt, ja, müssten wir dann eine schon früher aufnehmen, ehrlicherweise.
Ja, nee, dann stellt uns einfach keine Fragen. Wir werden uns Fragen dann aus dem Rosé-Schiffchen rausziehen, die wir dann beantworten werden. Genau. Oder wir machen Fragesticker. Wir machen Fragesticker rein.
So nehme ich.
Und da könnt ihr mal wirklich auch ein paar Fragen mal reinschreiben, die ihr vielleicht beantwortet haben wollt, wo wir danach bei Gericht sagen können, wir waren nicht zurechnungsfähig. So, Leute.
In diesem Sinne.
Ich muss jetzt duschen. Bis später. Wir haben euch lieb.
Tschüss. Bis dann. Tschüss.